Mich bewegt seit einiger Zeit die Frage, wem will ich gefallen? Also wem will ich gefallen mit meinem Leben, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich rede? Wem will ich gefallen? Mein Freund, der Daniel Schäufler, der hat mir zu Weihnachten ein Buch geschenkt, ein Buch für Männer, Der vierte Musketier. Auch gelesen? Okay. Und Anfang Januar diesen Jahres waren dann Daniel und ich zu ein paar Konzerten unterwegs in Baden-Württemberg. Da fährst du erstmal ein paar Stunden dort runter. Und da dachte ich, nimmst du das Buch mit, kannst ein bisschen lesen und so. Und kaum hatte ich die ersten Seiten des Buchs gelesen, stand die Frage im Raum oder besser gesagt dann im Auto: Wem willst du bei den Konzerten, die jetzt anstehen, gefallen? Und 3-4 Veranstaltungen. Wem will ich mit meinem Singen gefallen? Will ich dem Veranstalter gefallen, damit er uns wieder einlädt? Dass allen sagt, sind super Döler und Schäufler, die musst du einladen und so. Ne? Wem will ich gefallen? Will ich den Leuten gefallen? Der Bekannten, die ich eingeladen habe? Wem will ich gefallen? Es gibt einen wichtigen Grundsatz, der heißt: Derjenige, dem du gefallen willst, bestimmt, wie du lebst. Derjenige, dem du gefallen willst, bestimmt, wer du bist. Bis zu einem gewissen Alter ist es ja ganz okay, dass man Leuten gefallen will. Also dass man zum Beispiel seinen Eltern gefallen will. Also ihr lieben Teenies, nicht, dass ihr jetzt nach Hause geht von der Rüstzeit und sagt zu euren Eltern, ich muss doch dir nicht gefallen, der Frank hat es gesagt. Ne? Bitte nicht, bitte nicht. Also es ist wirklich, es ist auch biblisch, dass wir unseren Eltern gehorsam sind und so weiter und so fort. Ne? Darum wird aber irgendwann kommt der Punkt, wenn du erwachsen wirst, irgendwann kommt der Punkt, wo du dich von deinen Eltern trennen musst. Und das ist auch wieder biblisch. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Du kannst dich von deiner Mama und deinem Papa erst dann richtig lösen, wenn du dir selber mal eingestehst, wie fest du eigentlich an ihnen hängst und verbunden bist mit ihnen. Ein Beispiel. Wie viel, und das ist, okay, einige sind vielleicht schon verheiratet, für euch und für alle, die noch nicht verheiratet sind, ist es eine Warnung gleich an euch. Wie viele Ehemänner hängen noch zu sehr an ihren Eltern? Sie lassen es zu, dass ihre Eltern in ihre Ehe hineinpfuschen und sie stellen sich nicht schützend vor ihre Frauen. Ich kenne das aus Seelsorgegesprächen, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass da Schwiegereltern in die Ehe reinpfuschen und der eine Ehepartner leidet und der andere stellt sich nicht schützend vor diesen Ehepartner. Warum stellen sich viele Männer nicht schützend vor ihre Frau, wenn ihre Mama mit einmal kommt? Das ist ganz einfach, weil sie ihre Mama nie verlassen haben, sind sie noch so groß und mächtig und stark. Weil sie Angst haben, dass sie die Beziehung zu ihrer Mama verlieren. Und dafür setzen sie die Beziehung zu ihrer Ehefrau aufs Spiel. Und das ist ein großes Problem in vielen Ehen. Und da wird so ein Satz, darum wird man seiner Frau anhängen und Eltern verlassen, wo man denkt, so ein lapidarer Satz. Das ist eine tiefe Wahrheit. Ted Turner, der Gründer von CNN, so ein amerikanischer Nachrichtensender, der wurde mal zum Man of the Year ausgerufen. Während des Vortrags an der Georgetown University streckte er dann das Time Magazine in die Luft. Da war sein großer Kopf drauf. Ted Turner, Man of the Year. Und dann schrie er dort in dieses Versammlungshaus: Ist das endlich genug? Ist das endlich genug, Vater? Der war Multimilliardär. Der war Man of the Year. Und in seinem Herzen war er ein kleiner Junge, der nur seinem Papa gefallen wollte. Der einmal von seinem Papa hören wollte: Ich bin stolz auf dich. Und ich weiß, dass es zu manchen so geht, weil die Eltern nie ihnen gesagt haben, ich habe dich lieb, und es ist tragisch. Und ich wünsche jedem, dass du es von deinen Eltern hörst, dass sie dich lieben, dass sie stolz auf dich sind. Aber pass auf, wenn sie es nicht tun, mach dich nicht abhängig von deinen Eltern, sondern streck dich aus nach Gott, dass du von dem bekommst, was deine Eltern dir vielleicht nicht geben. Weil dieser Ted Turner, der ist alt geworden, der hat zig Ehen in den Sand gesetzt, obwohl er Milliardär ist, der hatte alles, aber in seinem Herzen war er immer nur, ich will von meinem Vater mal hören, dass ich gut bin. Und dafür hat er alles getan. Derjenige, dem du gefallen willst mit deinem Leben, in der Schule oder zu Hause, derjenige, dem du gefallen willst, der bestimmt, wie du lebst. Derjenige, dem du gefallen willst, bestimmt, wer du bist. Es gibt es auch in der Bibel, wenn du dort reinschaust. Du kannst das an David lernen, dem großen König von Israel, und an Saul, seinem Vorgänger. Ich möchte euch mit reinnehmen in zwei Begebenheiten, die ich nur kurz anschauen will mit euch. Der Saul, der bekam von Gott irgendwann mal in seiner Königsherrschaft, bekam er von Gott den Auftrag, den Volksstamm der Amalekiter auszurotten. Für manche unvorstellbar, dass Gott sowas befiehlt, Leute zu töten und so weiter. Lassen wir mal dahingestellt sein, darum geht es mir jetzt nicht. Gott sagt aber zu Saul, dass er nichts von diesem Volksstamm Amalek übrig lassen soll. Auch kein Gold mitnehmen, auch keine guten Viecher irgendwie, die er findet, mitnehmen, sondern alles soll zerstört werden. Als Saul den Auftrag ausgeführt hatte, kam Samuel. Samuel war damals so der Prophet, der Oberste im Israel, und er kam dort zu Saul. Und Saul war selber in der Nähe seines Kampfgebietes, und Samuel fiel dann auf, als er kam, dass um diese Armee herum, da waren mächtig viele Viecher. Das hat gemut und gewiehert und was, keine Ahnung, was da alles geht. Ja. Viehzeug über Viehzeug. Und dann fragte Samuel den Saul: Saul, was ist denn das für ein Zeug hier? Und da sagte er Saul: Ja, meine Leute, die haben dieses ganze gute Vieh verschont, nicht umgebracht. Wir wollen es dem Herrn opfern. Gott reagierte sehr deutlich auf Sauls Verhalten. Gott hatte einen Befehl gegeben, was Saul tun soll. Und Saul hat sich aber vergriffen an den Dingen. Und an diesem Tag nimmt Gott dem Saul seine Königswürde weg. Gott hat gesagt: Du bist nicht mehr mein König. Samuel hat das Saul ausgerichtet, hat gesagt: Samuel hat den Saul gesagt: Du bist nicht mehr König. Und jetzt kommt Sauls Reaktion. Der Saul sagt: Ich habe gesündigt. Aber bitte stell mich jetzt nicht bloß vor den Sippenhäuptern meines Volkes und vor ganz Israel. Komm mit mir zurück, damit ich in deiner Anwesenheit den Herrn, deinen Gott, anbete. Weißt du, Samuel sagt dem Saul gerade: Was du getan hast, das ist Sünde. Das gefällt Gott nicht. Und Gott hat jetzt das Königtum vor dir weggenommen. Was macht Saul? So halbherzige Sündenbekenntnis. Ja, es war falsch, ich weiß. Und dann zeigt sich, wem Saul gefallen will. Und dann sagt er: Aber bitte, stell mich jetzt bitte nicht bloß vor den ganzen vielen Leuten, die hier sind. Samuel, komm mit mir raus und stell dich mit mir vor diese große Masse, dass alle denken, es ist alles wie immer. Dass alle denken, es ist alles super. Mir ist scheißegal, was Gott über mich denkt. Bin ich halt der König nicht mehr vor Gottes Augen, König hin oder Eier in Gottes Augen. Hauptsache, die Leute mögen mich. Hauptsache, die Leute sehen in mir noch den großen, mächtigen König Saul. Es gibt einen Grundsatz: Dem, dem du gefallen willst, der bestimmt, wie du lebst. Derjenige, dem du gefallen willst, bestimmt, wer du bist. Und der Saul bestätigt das, steht im 1. Samuel 15. Da gab Saul schließlich zu: Ja, ich habe gesündigt. Ich habe deine Anweisungen und den Befehl des Herrn nicht befolgt. Jetzt kommt der Grund: Denn ich hatte Angst vor dem Volk und ich tat, was das Volk verlangte. Saul hatte Angst, etwas zu tun, was seinem Volk nicht gefällt. Und deswegen hat er gesagt: Dann ist mir egal, was Gott von mir will. Hauptsache, mein Volk sieht, dass ich ihm gefallen will, dem Volk. Derjenige, dem du gefallen willst, bestimmt, wer du bist. Saul wollte seine Würde vor den Menschen krampfhaft festhalten. Dabei verlor er seine Königswürde vor Gott. Saul war noch etliche Jahre König in Israel, aber von diesem Moment an ein gottloser König. Nach Sauls Tod wurde dann David König, und einer der ersten Amtshandlungen Davids war, dass er die Bundeslade zurückgeholt hat nach Jerusalem. Die Bundeslade war ja ein goldener Kasten, ne? Der Ort, wo Gott gegenwärtig war, im Israel, im Alten Bund. Und der war mal in einem Krieg verloren gegangen zu den Philistern und dann war er auf über Etappen bei verschiedenen Leuten zwischengelagert. Und David hat dann diese Bundeslade wieder zurückgeholt. Da waren die Steintafeln drin mit den 10 Geboten, da war Aarons Stab drin, du kannst alles nachlesen in der Bibel. Wie gesagt, diese Bundeslade galt im alten Israel als der Ort, wo Gott gegenwärtig war. Heute ist es ja nicht mehr so, dass Gott an einem Ort nur gegenwärtig ist, sondern Gott lebt heute dort, wo wir ihn reinlassen. Wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, dann wohnt Gott bei dir, dann bist du Gottes Heiligtum. Und David wollte diese Gegenwart Gottes in Jerusalem auf diese besondere Weise haben und erfahren und deswegen holte er die Bundeslade in seine Stadt. Und was dann passiert, das lese ich euch jetzt aus der Bibel vor, 2. Samuel 6, Vers 12 steht das. Ein bisschen längere Passage, aber ich lese mal vor. Da ging David, um die Lade in einem festlichen Zug nach Jerusalem zu holen. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschutz. Würdest du jetzt sagen Schlüpfer oder so. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Doch als die Bundeslade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michael, das ist Davids Ehefrau, aus dem Fenster. Die hat dort nicht mitgemacht, die war vielleicht zu Hause, keine Ahnung, was sie zu tun hatte, guckt ein Fenster runter und sieht ihren Mann dort halbnackig rumtanzen. Sie sah, wie David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Als David nach Hause zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michael ihm entgegen und sagte spöttisch, wie würdevoll der König von Israel heute aussah. Er hat sich vor den Mägden seiner Untertanen entblößt, wie es nur einer tut, der keine Scham kennt. Doch David gab Michael zurück. Ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich erwählt hat. Ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen. Und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal und demütig von mir zu denken. Derjenige, dem du gefallen willst, bestimmt, was du tust, wie du lebst und wer du bist. David wollte nur eins, der wollte Gott gefallen. Der hat seine Frau geliebt. Das liest, wenn du das bitte liest, Samuel-Buch, der hat sie wirklich geliebt. Dem war nicht einfach egal, was seine Frau gedacht hat. Dass er heimkam und sagt, ey, Alter, ist egal, was du denkst oder so. Darum ging es nicht. Der hat sie wirklich geliebt. Aber der wollte Gott noch mehr gefallen, als sogar seiner Frau. Und das machte ihn frei von dem Druck, es anderen Leuten recht machen zu müssen, anderen Leuten gefallen zu müssen. Saul wollte seine Würde vor den Menschen krampfhaft festhalten. Dabei verlor er seine Königswürde vor Gott. David zog seinen Königsmantel aus. David legte seine Königskrone in den Staub. Aber er verlor nicht seine Würde als König vor Gott. Und er verlor nicht seine Würde als Gottes Kind, als sein Freund. So, warum erzähle ich dir das? Aus einem Grund. Ich will diese Frage in dein Herz säen, wem willst du gefallen? Und ich wünsche mir, dass diese Frage dich verfolgt. Im guten Sinne. Dass diese Frage in deinem Herzen bohrt. Egal, was du in den Ferien jetzt tust oder auf Arbeit bist oder in die Schule wieder gehst, dass die Frage in dir ist, wem will ich eigentlich gefallen? Und diese Frage, wem will ich gefallen, die beinhaltet auch die Frage, wen liebe ich eigentlich? Ich liebe meine Frau. Und wenn ich heute darüber rede, dass wir Gott gefallen sollen, ne, wollen, da heißt das nicht, dass wir auch unserem Ehepartner so Leuten gefallen. Ich hoffe, ihr versteht das richtig. Ne? Also ich liebe meine Frau und deswegen will ich ihr auch gefallen. Meine Frau mag keinen Bart in meinem Gesicht. Sie meint immer, sie weiß nicht, was an so einem Gesichtspullover schön sein soll. Aber nichts gegen alle, die Bart haben. Ich hätte vielleicht auch Bart, wenn ich nicht mit meiner Frau verheiratet wäre. Aber das Problem ist, ich rasiere mich sehr ungern. Eigentlich rasiere ich mich nur, wenn ich so eine Veranstaltung wie hier habe. Genau. Die ersten Tendenzen zeigen sich ab. Naja. Nun hat meine Frau großes Glück mit meinem Beruf. Ich habe viele Veranstaltungen. Und deswegen gibt es oft einen Grund für mich zu rasieren. Aber es kommt auch mal vor, dass ich eine Woche keine Veranstaltung habe und dann wächst mein Gesicht zu. Und dann wird die Frequenz, in der meine Frau mich küsst, geringer. Außer meine Tochter, ich habe mich jetzt mal eines Morgens rasiert, ist meine Tochter in Tränen ausgebrochen. Sagte, das stachelt beim Küssen immer so schön. Also die kommt eher nach mir, nicht nach meiner Frau. Aber zurück zum Thema. Es gibt manchmal so Wochen, wo ich keine Veranstaltung habe und da wächst mein Gesicht zu. Und wenn meine Frau das sieht, sagt sie dann ab und zu einen Satz und der trifft mich tief. Die sagt, Frank, sind dir deine Zuhörer mehr wert als ich? Für die rasierst du dich, für mich nicht. Es tut weh. Bäm, das ist so ein Satz, der sitzt. Aber das ist richtig, das hilft mir klar zu kriegen, wem will ich eigentlich gefallen. Und es kostet dich etwas, jemandem zu gefallen. Es kostet dich ja auch viel, deinen Schulkameraden zu gefallen. Ne? Du musst immer aufpassen, wie benimmst du dich, dass du ja so bist, wie sie sich wollen. Und egal, wo du bist, du weißt es, es kostet dich jemand was zu gefallen. Es kostet dich auch was, es kostet mich was, meiner Frau zu gefallen. Ich muss mich rasieren. Aber das hilft, wenn meine Frau sowas sagt, das hilft mir, das klar zu kriegen. Wem will ich eigentlich gefallen? Natürlich meiner Frau, weil ich sie liebe. Und deswegen will ich ihr gefallen. Gott lieben heißt Gott gefallen. Unser ganzes Leben dreht sich ja um Gott. Ne? Und nur dafür hat uns Gott geschaffen. Wenn du dich mal gefragt hast, was ist eigentlich der Sinn deines Lebens, dann ist das jetzt die Antwort. Du bist für Gott geschaffen. Gott hat dich nicht geschaffen für andere Menschen. Also, dass du für andere Menschen irgendwas tust, es ist gut, anderen Leuten zu helfen, aber dafür hat Gott dich nicht geschaffen. Gott hat dich auch nicht für dich geschaffen, dass du alle deine Sehnsüchte und Träume erfüllst und umsetzt und verwirklichst. Dafür hat Gott dich nicht geschaffen. Schön, wenn deine Träume in Erfüllung gehen, wunderbar, aber dafür hat Gott dich nicht geschaffen. Gott hat dich, das klingt jetzt ganz egoistisch, war es vielleicht auch, keine Ahnung, Gott hat dich für sich geschaffen, Punkt. Das ist der Sinn deines Lebens. Das steht im Kolosserbrief. Durch Jesus Christus hat Gott alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er hat alles gemacht, was wir sehen und auch das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Jetzt kommt's. Alles ist durch Jesus geschaffen und alles ist für Jesus geschaffen. Gott hat dich gemacht für Jesus, also für sich. Ne? Gesagt, alles Gott, Heiliger Geist, Jesus eins. Gott hat dich, der wollte dich, der hat gedacht, was fehlt mir noch zu meinem Glück? Du. Hat er dich geschaffen? Das ist der Sinn deines Lebens. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir machen das oft so kompliziert, Philosophie, darum eigentlich einfach. Und die Bibel sagt es an einer anderen Stelle noch, Gott, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Klingt ein bisschen kompliziert, man kann es auch einfacher sagen. Gott hat dich geschaffen, damit du dich an ihm freust. Und allen sagst, wie toll er ist und Gott hat dich geschaffen, damit er sich an dir freut. Und seine Engel immer anstutzen kann und sagen, ist er nicht schön? Ist er nicht toll? Super, ich freue mich so sehr dran. Das ist der Sinn deines Lebens. Was leisten sich manche reiche Menschen zum Lob ihrer Herrlichkeit? Manche reiche Menschen leisten sich zum Lob ihrer Herrlichkeit schöne Villen, schöne Autos. Bin von der Autobahn von Dresden hergefahren, Baustelle, Dresden, Altstadt, Neustadt dort drin. Und da fährt vor mir so auf der Nebenspur, so ein feiner Rennwagen. Es war kein Ferrari, das war irgendwie so ein Zeichen, wo so zwei große Flügel weggingen. Ich weiß nicht, was das für eine Marke ist. Corvette. Genau, 4 Auspuffe in der Mitte. Na? Auspuffs. Keine Ahnung. Als Erzgebirge dürfen wir sagen, was wir wollen. Auf jeden Fall, die Baustelle ist zu Ende. Was sehe ich? Der hält seine Hand raus, zeigt uns allen hinter sich einen Stinkefinger und tritt aufs Gas und merkt, zieht er natürlich ab. Ja, der wollte uns einfach mal gefallen, wisst ihr? Und deswegen hat er sich so einen Corvette gekauft. Ist okay. Was leisten sich manche, ich sage nicht alle, was leisten sich eitle, reiche Menschen zum Lob ihrer Herrlichkeit? Ein Corvette oder so und so und so Sachen. Ne? Was leistet sich Gott zum Lob seiner Herrlichkeit? Korvette fahren. Gott leistet sich schöne Kinder. Gott leistet sich Kinder, die ihm gefallen, Kinder, die ihm gefallen wollen. Und das war auch das Ziel von Paulus. Paulus wollte Jesus eine Gemeinde von Christen zuführen und zubereiten, die nur eins wollen. Christus gefallen, weil sie ihn lieben. Hört euch mal diesen Bibelvers an. Ich liebe ihn. 2. Korinther 11, Vers 2. Kannst du heute Abend in deiner Bibel gleich noch unterstreichen. 2. Korinther 11, Vers 2. Paulus sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, um diese Korinther, um diese Gemeinde, ne? Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, jetzt kommt's, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Diese reine Jungfrau, das ist ein Bild für die Gemeinde von Jesus, für alle Christen. Die Gemeinde soll eine reine Jungfrau sein für Jesus Christus. Vielleicht findest du das Bild komisch, ich finde das Bild unfassbar stark. Was heißt das denn? Pass auf. Wir sollen nicht mit dieser Welt ins Bett gehen. Ganz einfach. Wir sollen eine reine Jungfrau für Jesus sein, das heißt, wir sollen nicht mit dieser Welt ins Bett gehen. Das heißt, wir sollen nicht versuchen, dieser Welt zu gefallen. Und da fängt doch Ehebruch an. Ehebruch fängt doch nicht erst dann an, wenn du mit einem anderen Partner im Bett bist als deinem Ehepartner. Ehebruch fängt da an, wo du einem anderen Partner gefallen willst, der nicht dein Ehepartner ist. Wo du dich anhübschst und auftagelst, weil du denkst, oh, kommt der wieder? Aber eigentlich hast du einen Ehepartner. Da fängt Ehebruch an. Da fängt Ehebruch zu Gott hin an für uns Christen, wenn wir der Welt gefallen wollen und es egal ist, was Gott von uns denkt. 1. Johannes steht, hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Das heißt nicht, dass das, was Gott um uns herum geschaffen hat, schlecht ist. Aber die Frage ist, wovon machst du dich abhängig? Lasst euch von dieser Welt nicht die Augen verdrehen. Von wem willst du Anerkennung? Von dieser Welt? Von den Leuten, die um dich herum leben? Von den Dingen, die du tust? Oder willst du Anerkennung von Gott? Nochmal Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Und du sollst zu dieser reinen Jungfrau gehören, die nur eins will, Jesus gefallen, dem Bräutigam, weil wir ihn lieben. Weißt du, wenn wir unsere Anerkennung und unsere Wertschätzung nur noch allein von Jesus nehmen, dann werden wir keine Menschenfurcht mehr haben. Denn dann können uns Menschen unserem Wert nicht mehr verletzen. Und das ist ja die Angst hinter der Menschenfurcht. Nicht mehr anerkannt zu sein, nicht wertgeschätzt zu werden, seinen Ruf zu verlieren. Und wenn ich mich in unseren christlichen Gemeinden umgucke und wenn ich in mein Herz reingucke, dann merke ich, das ist die größte Angst. Was denken andere von uns? Dass wir unseren Ruf verlieren, unsere Anerkennung. Weißt du, wenn dein Ruf in dem besteht, was andere von dir denken, wenn dein Ruf in dem besteht, was deine Klassenkameraden von dir denken, dann können deine Klassenkameraden, deine Arbeitskollegen deinen Ruf zerstören. Nämlich indem sie schlechte Dinge über dich sagen und so weiter und so fort. Wenn dein Ruf aber in dem besteht, was Jesus über dich denkt und sagt, wird kein Mensch deinen Ruf zerstören können. Nie. Wenn du deine Anerkennung von Menschen holst, können Menschen sie dir wieder nehmen. Zum Beispiel durch böse Bemerkungen. Durch Lästern, durch Lügen gegen dich. Wenn du dir deine Anerkennung aber von Jesus holst, wird dir niemals jemand deine Anerkennung nehmen können. Du wirst nie mit Minderwertigkeitsproblemen und Gefühlen zu tun haben, weil du weißt, nicht das stimmt, was andere über dich sagen, sondern das stimmt, was Gott über dich sagt. Aber wenn du deine Wertschätzung von anderen Menschen nimmst, dürfen sie dir auch wieder das nehmen. Denn Menschen können dir immer nehmen, was du dir von ihnen hast geben lassen. Aber wenn du es dir von Gott geben lässt, kann kein Mensch dir was geben. Nehmen. Und dann kannst du ein Leben frei von Verletzungen führen. Das heißt nicht, dass niemand mehr versuchen wird, dich zu verletzen. Du wirst vieles erleben, was verletzend ist. Aber es wird dein Herz nicht mehr verletzen, weil du nicht mehr deinen Wert und deine Anerkennung von den Leuten dir herziehst, die gerade dich verletzen wollen. Menschen können dir nur das nehmen, was du dir zuvor von ihnen geholt hast. Weißt du, wenn du Angst um deine Anerkennung hast, dann ist eins klar, du lebst nicht aus deiner Anerkennung von Jesus her. Und das ist ein Ding, da diskutiere ich, da ringe ich auch damit. Dass ich darüber rede, ist ja nur, weil ich damit zu tun habe. Und weil ich merke, es geht vielen so. Und es zeigt, dass wir unsere Anerkennung noch nicht so wirklich ganz von Jesus nehmen. Wir leben von dem her, was Menschen uns geben an Anerkennung. Und weißt du, das ist Sünde. Und das meine ich jetzt nicht moralisch. Das ist jetzt nicht, du, das darfst du ja nicht machen oder so. Weißt du, Sünde meint Zielverfehlung. Wenn du dir die Anerkennung von Menschen holst, dann verfehlst du dein Ziel. Dafür wurdest du nie geschaffen, dass andere dich toll finden. Du wurdest nie dafür geschaffen, dass du bei anderen gut ankommst. Du wurdest von Gott geschaffen, dass du ihm gefällst. Was er dir gefällt. Dann verfehlst du dein Ziel, wozu Gott dich geschaffen hat. Dass du jemand bist zum Lob seiner Herrlichkeit. Und als ich so über diese Dinge nachgedacht habe, kam in mir eine Frage auf, das war ein Moment, ich habe gerade ein Evangelisationsseminar zu dieser Zeit gehabt, ein fünfwöchiges. Und da kam mir die Frage auf, was hält mich eigentlich davon ab, der Bedienung in der Kantine zu sagen, wenn die mir das Essen reicht, hey, Gott liebt dich so sehr, wusstest du das? Kannst auch sie sagen. Ne? Oder für die Frau hinter der Kasse zu beten, wo du merkst, irgendwie hat die Kopfschmerzen heute, sieht nicht gut aus. Was hält uns davon ab, was zu tun? Keine Angst, ich sage jetzt nicht, dass das jeder machen muss. Ich erzähle jetzt von mir, aber vielleicht, ich weiß, was mich davon abhält. Die Frage, was denken dann die Leute in der Schlange hinter mir? Oder? Die Frage, was denkt die Kassiererin oder die Frau, was denkt die von mir? Was ist denn, wenn die mich auslacht? Dann kratzt das mich ja an meinem Wert an. Die Angst vor Ablehnung, vor Hohn, vor Spott und genau das lähmt mich in dem Moment. Aber wenn du in die Bibel reinguckst, dann wirst du lesen, Ablehnung, Spott und Hohn aufgrund deines Glaubens, das stärkt deinen Glauben. Wer will von euch einen starken Glauben haben? Gut, wisst ihr, was zu machen ist, ne? Unser Glauben wird gestärkt durch Ablehnung, Spott und Hohn. Ich lese dir das aus der Bibel vor. Ihr Lieben, das steht im 1. Petrus 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Boah, ist gut, hä? Leiden für Jesus ist gut. Naja. 1. Petrus 1, Vers 7, das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen, an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Diese feurigen Situationen, Situationen, in denen du den möglichen Spott vielleicht ausgesetzt bist, Situationen, in denen du sagst, scheiß drauf, was jetzt die anderen von mir denken, jetzt rede ich halt von Jesus. Und wenn sie mich fragen, was ich im Sommer gemacht habe, jetzt erzähle ich von der Teenie-Freizeit, jetzt erzähle ich, was der Frank oder wie sie alle hießen, in mein Leben hineingesprochen haben. So eine Situation, wo du aufhörst, deinen Freunden gefallen zu wollen und Gott gefallen willst, das sind die Situationen, in denen Gott dein Glaube stärkt, in denen Gott dein Herz reinigt. Wir singen ja oft das Lied, reinige mein Herz. Kennt ihr das? Also wir in Dresden singen es jedenfalls. Aber weißt du, du kannst das Lied tausendmal singen, dadurch wird dein Herz, glaube ich, nicht so sehr gereinigt. Die Bibel sagt, wie dein Herz gereinigt wird. Durch so eine feurigen Situation, in die du reingehst. In denen du deine Anerkennung loslässt, sagst, scheiß drauf, was die anderen jetzt von mir denken. Jetzt, Jesus mit dir. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Völlig egal, was die jetzt den ganzen Urlaub über uns denken. Wir singen jetzt, der Herr segne dich für die. Ha? Situationen, in denen dir die Anerkennung durch Menschen verloren geht. Das sind die Situationen, wo Gott uns reinigt, sagt die Bibel. Wo wir lernen, unsere Anerkennung von Jesus zu ziehen. Situationen, in denen wir der Menschenfurcht ins Gesicht spucken. Warum rennen wir eigentlich solchen Situationen weg? Jedenfalls ich. Warum mache ich das? Also wir erleben keine Verfolgung hier in Deutschland. Das ist doch herrlich, oder? Ich bin dankbar dafür. Wir werden nicht verfolgt und wir rennen trotzdem weg. Wir rennen weg vor Situationen, in denen wir mit Jesus dumm dastehen könnten, oder? Aber Glaube ist die Bereitschaft, dumm auszusehen. Wenn du mal eine Definition für Glauben wolltest, das ist die Definition. Glaube ist die Bereitschaft, dumm auszusehen. Natürlich, Noah sah dumm aus, als er mitten in der Wüste ein großes Boot gebaut hat. Die israelische Armee sah dumm aus, als die schweigend im Schweigemarsch 7 Tage die Woche um Jericho drumherum gerannt sind. Schweigend. Weißt du, die Armee von Jericho wird gedacht haben, das macht uns Angst. Das sah dumm aus. Ein Hirtenjunge namens David sah dumm aus, als er mit einer Steinschleuder auf Goliath zugerannt ist. Die Weisen aus dem Morgenland, die sahen dumm aus, als sie zum Stern gefolgt sind und dann in dieses Kaff Bethlehem gingen, um dort einen König zu finden. Wie bescheuert sieht denn sowas aus für so eine 3 Weisen? Petrus sah dumm aus, als er mitten auf dem See aus dem Boot rausgestiegen ist. Und Jesus sah dumm aus, als er eine Krone aus Dornen trug. Aber die Ergebnisse, die sprechen für sich. Noah wurde vor der Flut gerettet, die Mauer von Jericho, die stürzten ein. David schlug Goliath, die 3 Weisen, die fanden den Messias. Petrus lief auf dem Wasser und Jesus wurde zum König der Könige. Glauben ist die Bereitschaft, dumm dazustehen. Wem willst du gefallen? Derjenige, dem du gefallen willst, bestimmt, wie du lebst und wer du bist. Unser größtes Risiko für uns häufig ist, unseren Ruf zu riskieren. Aber wenn wir nicht bereit sind, unseren Ruf zu riskieren, werden wir nie das Schiff bauen mit Noah. Werden wir nie auf dem Wasser gehen mit Petrus. Und wir können Gottes Ruf nicht groß machen, wenn wir nicht bereit sind, unseren eigenen Ruf zu riskieren. Das geht einfach nicht. Jesus hat gesagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Am Donnerstag ging ich zum Bäcker. Also wunderschöner, krass dieser Bäcker, das Brot. Als ich in Dresden umgezogen bin, hatte ich gebetet, Jesus, bitte eine Wohnung in der Nähe einer Bäckerei mit gutem Brot. Das ist nicht selbstverständlich in Dresden. Aber das ist ein Mischbrot, weich und eine hohe Feuchtigkeit. Und, oh, egal. Und die Rosinenbrötchen. Oh. Gut, darum geht's nicht. Die Bedienung, die hatte eine Bandage an der linken Hand. Wer von euch glaubt, dass Jesus gerne heilt? Glaubt ihr das? Okay, danke für eure Ehrlichkeit. Ich auch. Und weil ich das auch glaube, hat mich das in eine Zwickmühle gebracht. Wenn Jesus gerne heilt, und diese Frau dort mit Bandage arbeitet. Ja, warum frage ich sie dann nicht einfach, ob ich für sie beten darf? Einfach so über die Theke hinweg. Und dann geht natürlich das los, was im Herzen losgeht. Ne? Was denken dann die anderen von mir? Ich will doch hier in Zukunft noch meine Brötchen kaufen. Was ist, wenn ich Hausverbot kriege? Die Rosinenbrötchen gibt es nirgendwo sonst. Wisst ihr, mit viel Herzklopfen, weil ich in so einer Zwickmühle bin und weil mich das seit einem halben Jahr beschäftigt, habe ich mit Herzklopfen dann gefragt, was mit ihrer Hand ist. Fragte, sind Sie Arzt? Das, oh, nee. Sie hat mir dann doch erzählt, was mit ihrer Hand los ist. Und hat erzählt, wie sie hat eine Zyste in der Hand und macht Schmerz und diesmal mit dem Fahrrad irgendwo oder irgendwie hingefallen und da ist die Zyste geplatzt und ist auch wieder gewachsen. Und seitdem versucht sie so einen Sturz zu simulieren, damit das wieder passiert. Und hat versucht alles, dass es ist und dachte ich, wie wäre es denn mal mit dem Versuch zu beten? Und da habe ich gefragt, darf ich für sie beten? Ich dachte, was mache ich hier, Döler, was mache ich hier? Und dann wieder erwarten, hat sie ja gesagt. Die andere Verkäuferin hat ein bisschen komisch geguckt. Und dann habe ich halt über die Theke dort hinweg für die Frau gebetet. Kurz und knackig. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, was ich gebetet habe. Ich war ein bisschen aufgeregt. Und als wir fertig gewesen sind, sagte, ich gebe ihnen Bescheid, wenn sie wiederkommen. Jetzt muss ich wieder zum Bäcker gehen. Und was ist, wenn nichts passiert ist? Das ist doch seine Verantwortung, das ist doch nicht meine Verantwortung. Jesus sendet uns raus, Leuten Gutes zu tun. Und das, was ich der Frau gerade Gutes tun, war beten. Weißt du, kam am Freitag, ich war Eis essen. Eiskeil, ich muss bitte Werbung machen. Leipziger Straße in Dresden, Eiskeil ist das beste Eis überhaupt. Softeis. Oh. Und ich saß dort und da kommt ein Bettler vorbei mit so einem Becher und ich hatte 1,50 bezahlt, 2 Euro Stück hin, 50 schon wieder gekriegt, ne? Und Becher und fragt, ob er was kriegen kann und da haue ich einen 50 rein, dann geht sein Bein hoch, die Hose und da ist unten drunter sein Bein offen und ist verkrustet und so entzündet. Habe ich gefragt, ob ich für ihn beten darf. Es ist wieder eine andere Frau neben mir, die hat schon komisch geguckt, ne, und so, wegen so einem Bettler. Habe ich für den Mann dort gebetet. Nikolai. Als ich Amen gesagt habe, nimm dir meine Hand und küsst mich. Aus Dankbarkeit. Weißt du, wem willst du gefallen? Und das erzähle ich jetzt nicht, dass du denkst, boah, der Frank. Weißt du, das erste Mal, dass ich das gemacht habe, letzten Freitag. Das erste Mal, ich bin 35. Es tut mir leid, dass ich 35 Jahre lang so eine Schiss hatte vor so einer Situation. Und wenn du jünger bist als 35, ich bitte dich, warte nicht erst, bis du 35 wirst. Wie gesagt, es muss nicht jeder so machen wie ich, aber warte nicht erst, dass du Jesus gefallen willst, bis du so alt bist, jetzt 35 oder irgendwann, ihr jungen Leute. Sondern treff eine Entscheidung in euren Herzen, ich will Jesus gefallen. Ich will Jesus gefallen. Du sagst vielleicht, Ich kann nicht so von Jesus reden. Sowas könnte ich nie in der Öffentlichkeit. Ich kann das nicht. Dazu bin ich zu schwach. Mein Glaube ist zu schwach. Mein Selbstbewusstsein ist zu schwach. Mein christliches Wissen ist zu schwach. Herzlich willkommen, meins auch. Ich auch. Glaub mir, mit was für einer Schiss ich umgehe manchmal. Aber jetzt hört ihr dieses Bibelwort an. Gott hat das Schwache und das Törichte der Welt erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen, damit sich niemand selbst rühmen kann. Steht im 1. Korinther 1, Vers 27. Das, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Die Leute, die denken, sie sind schwach im Glauben, die sagen, ich habe kein Selbstbewusstsein, mir fehlt es an christlichem Wissen. Er hat uns erwählt, damit er die Weisen zunichte mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Weißt du, Gott hat deine und meine Schwachheit erwählt, damit er dadurch als starker Retter bezeugt wird. Nicht damit du groß rauskommst und die Leute sagen, der Erik und der Franz und die, keine Ahnung, wie er alle heißt. Sondern damit die Leute sagen, was für ein Gott steht dahinter. Wow. Ich war beim Fleischer, mein Lieblingsfleischer. Das Letzte, ist wirklich das Letzte, tut mir leid. Irgendwie. Fleischerei Richter, kennt ihr jemand? Ich habe keinen Vertrag mit denen, aber der Fleischsalat, das ist. Also, das ist der beste Fleischsalat, den ich kenne. Ein junger Mann hat mich dort bedient. Es war Freitagabend 6:30 und da machte um 7 zu und ich wollte Abendbrot essen. Ich dachte, ich brauche noch einen Fleischsalat. Und der gibt mir freundlich über die Theke und dann Herzklopfen, weil ich eine Frage auf dem Herzen hatte. Und dann frage ich, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Gott Sie liebt? Und dann sagt er, nee. Und dann sage ich, dann bin ich der Erste. Gott hat Sie lieb. Und dann habe ich mich verabschiedet und habe dann zu Hause Fleischsalat gegessen. Ne? Leute, das ist für mich zum Heulen. Dieser junge Mann, der hat noch nie in seinem Leben gehört, dass Gott ihn liebt. Du hörst das jeden Sonntag. Du hörst das jeden Sonntag, wenn du in die Kirche gehst. Wenn du nicht gehst, bist du selber schuld. Aber wir hören das ständig. Und das sind Leute um uns herum, die haben es noch nie gehört. Und wenn sie es einmal hören, dann glauben sie es noch nicht mal. Freunde, was hindert uns? Nach den Gaben, die wir haben, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Vielleicht sagst du, ich bin wirklich nicht so der Redner. Aber dann frag Jesus, Jesus, wie kann ich Leute auf dich hinweisen? Weißt du, du musst nicht deinem Wurstfachverkäufer irgendwas von Jesus erzählen. Wenn du einfach sagst, das ist nicht das, wozu der Geist Gottes mich treibt. Aber wenn du aus Menschenfurcht in den Mund hältst, dann soll diese Frage, wem willst du gefallen, in deinem Herzen bohren. Und deswegen meine Ermutigung heute an euch. Geht und lebt als Repräsentanten von Jesus, als Botschafter von Jesus, mit den Gaben, die er euch gegeben ist. Redet von Jesus auf die Art und Weise, wie ihr es könnt. Und schämt euch nicht für Jesus. War heute schon mal die Frage. Stimmt das? War das heute schon mal? War das hier? Ja. Schämt euch doch nicht für Jesus. Wir sagen das vielleicht, wir schämen dich nicht für Jesus. Na, dann erzähl doch mal in deiner Klasse jedem von Jesus. Dann merkst du ganz schnell, wie schnell du dich schämst. Ich schäme mich da auch. Das ist in mir drin, so eine Scham. Und ich denke, Mann, wie verrückt ist das denn? Ist doch nicht zu erklären. Da greifst du an den Kopf und greifst ins Leere. Wo soll das denn herkommen, so eine Scham? Leute. Aber wie gesagt, das ist kein Vorwurf. Mir geht es genauso. Leute, geht und redet von Jesus. Wenn euch kranke Menschen begegnen, fragt sie, ob ihr für sie beten könnt. 40 Leute werden euch abweisen. Bei einem darfst du beten. Super, mach das. War im Elbepark mit meinem Pastor in Dresden. Haben wir viele Leute, wollten Leute finden, die irgendwie eine Hilfe brauchen, ein Problem haben irgendwie. Na, das erste Pärchen haben wir gefragt, die waren Christen. Na gut. Guter Einstieg. Die nächsten 20, die haben uns abgewiesen. Manche kopfschüttelnd. Und einen haben wir gefragt, haben sie irgendwas, irgendein Problem oder so? Wir würden gerne für sie beten. Guckt uns an und sagt, habt ihr ein Problem? Ja. Ja, wir hatten ein Problem, wir haben niemanden gefunden, der für sich beten hat lassen. Aber wisst ihr, das hat auch was mit dem zu tun, wovor wir vorhin gebetet haben, dass so ein Misstrauen da ist hier in diesem Land. Ein Misstrauen, was ist das überhaupt? In dieser DDR-Zeit wurde auch das Christentum so in den Keller gedrückt. Und es ist dieses Misstrauen da, was ist das? Wir haben ein paar Leute gefunden, für die wir beten konnten. Schön. Ich habe mich so gefürchtet, als wir dorthin gefahren sind zu dem Elbepark. Ich dachte, Döller, was machst du? Setz dich lieber wieder hinter deinen Schreibtisch und schreib schlaue Predigten. Aber weißt du, es hilft nicht so viel. Wem willst du gefallen? Derjenige, dem du gefallen willst, bestimmt, wer du bist und wie du lebst. So, jetzt muss ich aufhören, ne? Eins letztes noch. Und es geht nicht um Fleischerei und Bäckerei. Das Thema ist durch. Schau, nach einer Predigt kam mal ein junger Mann zu mir und sagte, du, ich tue so viele Sachen, die Jesus nicht gefallen, so viel Zeug, so viel Blödsinn, den ich mache und dann, wenn ich wieder allen möglichen Leuten gefallen will und so und im Nachhinein merke ich, das hat Gott wieder nie gefallen. Hey, wie soll ich denn Jesus jemals gefallen können? Weißt du, wenn du jetzt auch so denkst, muss ich das noch zum Schluss sagen. Du sitzt jetzt nicht hier und fängst jetzt nicht ein Rennen an, dass du sagst, so strenge ich mich an, dass ich irgendwann Gott gefalle. Okay, darum geht es überhaupt gar nicht. Du gefällst Gott. Punkt. Weißt du warum? Im Hebräerbrief steht, es ist unmöglich, Gott zu gefallen, als allein durch Glauben. Also du kannst nur dadurch Gott gefallen, dass du an ihn glaubst, dass du dein Vertrauen auf ihn setzt. Und wenn du heute vielleicht hier bist und sagst, ich bin nicht christlich aufgewachsen, ich bin vielleicht sogar jetzt noch kein Christ, wie soll ich so einem Gott je gefallen? Ganz einfach, indem du heute Abend sagst, Jesus, ich weiß nicht wirklich 100%, ob das alles stimmt, aber ich will dir mein Vertrauen aussprechen. Zeig dich mir, wie du bist. Ich will dich erkennen. Dann gefällst du Gott, weil Gott gefällt Glauben. Meiner Frau gefällt es, wenn ich mich rasiere, Gott gefällt Glauben. Weißt du, du gefällst Gott. Und natürlich gibt es Dinge in deinem und in meinem Leben, die Gott nicht gut heißt. Ein befreundeter Pastor hat mir mal Folgendes erzählt. Der hat irgendwann in seiner Gebetszeit Jesus die Frage gestellt, Herr, was denkst du im Moment von mir? Herr, was denkst du gerade von mir? Und in dieser Gebetszeit kamen dann viele so wertschätzende Worte in seinem Herzen hoch. Der sagt, der Heilige Geist hat Dinge gesagt, die haben mir so gut getan, was Gott von mir denkt. Und dann ging diese Gebetszeit zu Ende. Und dann war es, wie wenn jemand dich gerade verlässt und bevor die Tür zugeht, so im Gehen noch sagt, ach so, und was ich dir noch sagen wollte. Und er sagt, es war, als wenn der Heilige Geist noch so wie am Ende sagt, was ich dir noch sagen wollte, achte auf deinen Umgang mit Elektronikartikeln. Weißt du, das ist so ein Mann, wenn was auf den Markt kommt, der braucht immer das Neueste braucht er. Weißt du, und Gott hat die Gebetszeit nicht damit begonnen, dass er gesagt hat, oh mein Guter, das gefällt mir nicht an dir und das gefällt mir nicht an dir. Nee, Gott hat ihm gesagt, was ihm an ihm gefällt. Wow. Und dann wie im Gehen sagt er, und hab da mal noch ein Auge drauf. Schau, Gott gefällt Glaube, du gefällst Gott. Auch wenn manches in deinem Leben noch ist, wo Gott sagt, hab mal ein Auge drauf, das müssen wir noch angehen. Und weil du Gott so gefällst, durch deinen Glauben an ihn, bitte ich dich, lade ich dich ein, fordere ich dich auf, bedränge ich dich, soweit ich das von hier kann. Geh das an in deinem Herzen, mach einen Bund mit deinem Herzen, dass du sagst, ich will Gott gefallen. Ich will Gott gefallen. Dafür bete ich. Jesus, wir danken dir sehr dafür, dass du uns geschaffen hast für dich. Das macht das Leben wirklich einfach. Du hast uns für dich geschaffen. Psalm 8 steht, du hast uns mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Wunderbar. Du hast uns wenig niedriger gemacht als dich selbst. Und Jesus, du weißt, wie blind unsere Augen sind, wie verschmutzt unsere Augen oft sind. Wie oft wir denken, wem wir alles so gefallen müssen in dieser Welt. Du kennst das Problem der Menschenfurcht in uns. Und Jesus, wir bitten dich, dass du das brichst. Wir bitten dich, dass du das brichst. Herr, dass du uns hilfst, dass du uns in den Hintern trittst, da wo wir das brauchen, um loszugehen. Glauben ist die Bereitschaft, mit dir dumm dazustehen. Und am Ende zum Bergen, nichts da. Du hast alles herrlich gemacht. Jesus, wir wollen nicht sein wie Saul, der Angst davor hat, was die anderen dachten. Der Angst davor hatte, was das Volk dann mit ihm macht. Und wir wollen nicht über Saul richten, Herr. Es ist so viel von Sauls Herz in unserem Herzen. Und Herr, wir geben das raus. Wir geben das dir, wir legen das vor dich ab, dieses Saul-Herz. Und Jesus, wir wollen so ein Davids-Herz haben, dein Herz. Das sagt, beim nächsten Mal will ich mich noch mehr demütigen. Da können die Leute noch mehr über mich lächeln und spotten. Hauptsache, ich mache deinen Namen groß. Herr, ich weiß nicht, was das für jeden Einzelnen von uns hier bedeutet. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm und erkläre es uns. Erkläre es jedem Einzelnen, was das heißt. Ich bitte dich, nimm uns an die Hand, wenn wir morgen dann in den neuen Tag gehen, in eine neue Woche gehen, wenn die Rüstzeit hier zu Ende ist und es geht nach Hause, in den Alltag, in die Ferien, wenn es dann wieder in die Schule geht oder wenn es auf Arbeit geht oder wo auch immer hin. Herr Jesus, treib uns mit dieser Frage, wem wollen wir gefallen? Treib uns in deine Arme, vor dein Angesicht. Herr, wir haben dich lieb. Und wenn ich mich mal für meine Frau nicht rasiere, naja, aber Herr, so wollen wir nicht mit dir umgehen, dass wir sagen, naja, kommt nicht so drauf an. Herr, du bist es wert, dass wir dich ehren. dass unser ganzes Herz dir gehört. Herr, wir lieben dich. Amen.